Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Schön, hier bei euch zu sein. Ich bringe auch ganz herzliche Grüße aus Kreuzberg mit, aus der Gemeinde in der Bergmannstraße, wo ich Pastor bin, schon eine ganze Weile. Und es ist schön, euch mal persönlich kennenzulernen. Jürgen Fischer kenne ich schon eine ganze Weile. Und deshalb werde ich auch relativ zu Beginn gleich etwas euch berichten von einem Schul- und Kita-Träger in Berlin, der ganz gut aber auch zu der Anmoderation gepasst hat. Aber als erstes, genau, ihr kennt mich noch nicht, mein Name ist Jonathan Scheer, ich bin Pastor in der Bergmannstraße. Ich habe zwei kleine Kinder, die Kleine ist 5 Monate, der Große ist 2 Jahre und dadurch hab ich die heute zu Hause gelassen. Meine Frau hat jetzt das Vergnügen, mit beiden alleine zu sein, aber es ist sehr schön mit 2 kleinen Kindern zu Hause und ein trubeliges Leben seitdem. Genau, ansonsten, ich bin in Berlin geboren, bin gebürtiger Kreuzberger und jetzt hab ich mal die Reise nach Spandau zu euch geschafft, in die ferne Stadt Spandau. Genau, Jürgen Fischer und mich verbindet Christburg Campus. Und Christburg Campus ist ein christlicher Schul- und Kita-Träger und vorhin wurde über verschiedene Optionen geredet, wie man heutzutage Menschen von Jesus Christus berichten kann und den Glaube irgendwie in unsere Welt bringt. Und da gibt es so viele Möglichkeiten und es gibt diese Einsätze, wo man auf die Straße geht und Menschen anspricht. Ihr habt hoffentlich Freunde, mit denen ihr im Gespräch seid und wo ihr Zeugnis gibt, wenn es eine Möglichkeit gibt. Und es gibt christliche Schulen und Kitas. Und Jürgen und ich sind im Trägerverein von Christburg Campus. Da gibt es mehrere Pastoren, die dazugehören. Und das Spannende bei diesem sind Privatschulen. Und das Spannende daran ist, dass alle Mitarbeitenden sind Christen. Und von den Kindern ist es maximum 1/3 oder weniger. Das heißt, da werden jeden Tag insgesamt 1000 Kinder und Jugendliche wird denen von Jesus erzählt. Weil die Schule beginnt mit einer Andacht, in der Kita wird gebetet und jeden Tag werden da 1000 Kinder, wird da von Jesus berichtet. Jeden Tag, das ganze Jahr über. Und das finde ich total motivierend und hat mich auch dazu gebracht, in diesem Verein mich zu engagieren und das mir mit aufs Herz zu nehmen. Und deshalb erzähle ich auch gerne, wenn ich mal woanders bin, wenn ich nicht zu Hause bin, davon, weil woher soll man auch das alles wissen? Vielleicht habt ihr keine schulpflichtigen Kinder mehr, und es ist gar nicht mehr eure Welt, aber dieses Werk existiert und es ist gut, wenn ihr dafür betet. Einen Standort haben wir hier in Spandau, ganz in der Nähe bei euch, an der Stadtrandstraße. Also es ist von hier, von Haselhorst, ist es noch ein kleines Stückchen, aber für mich aus Kreuzberg gesehen ist es um die Ecke. Wir haben in Prenzlberg unseren großen Standort, da ist eine Grundschule, eine Sekundarschule und die Kita. Und in Hellersdorf haben wir noch einen Standort mit Grundschule und Kita. Und ganz bewusst wollen wir da keine Eliten irgendwie Privatschulen sein, wo wir uns nur diejenigen aussuchen, die Geld mitbringen und keine Probleme machen, sondern ganz bewusst gucken wir nicht bei den Bewerbungen auf das Portemonnaie der Eltern oder auch, dass sie alle möglichst fromm in unserem Sinne sind, sondern sehen das als ganz klassische Missionsarbeit. Und das finde ich sehr motivierend, dass es so viele Möglichkeiten gibt und dass da auch das ganze Jahr über etwas passiert und dass sich das ergänzt mit Einsätzen, die dann zu Ostern stattfinden oder zu Weihnachten oder. Und genau, und von dem her können wir dafür beten, dass so viele Leute noch von Jesus hören. Genau, so viel zu Christburg Campus. Geht mal auf die Website, falls ihr Lehrer oder Erzieher oder sowas seid. Da gibt's immer tolle Jobs. Könnt ihr euch bewerben. Dann könnt ihr sagen, dass ihr von Jonathan angeworben wurdet. Genau. Also ganz ehrlich, wenn ihr Lehrerfreunde oder Erzieherfreunde habt, könnt ihr die auf dieses Werk hinweisen, weil nicht jeder kennt Christburg Campus. Logischer. Ja, wunderbar. Wunderbar. Dann habe ich dir es jetzt leichter gemacht und für deinen Arbeitgeber Werbung gemacht. Genau. Ja, wunderbar. Siehst du, das ist gut. Genau, also so viel zum Werbeblock und jetzt zur Predigt. Wir haben schon am Anfang des Gottesdienstes gehört, dass heute Palmsonntag ist, eine Woche vor Ostern, und dass wir ja ganz kurz davor stehen, irgendwie den Höhepunkt des Kirchenjahres aus christlicher Sicht zu erreichen. Und dass dieser Palmsonntag irgendwie, ne, wie es schon in der Moderation gesagt wurde, Jesus wird voller Freude und voller Zuversicht empfangen. Und die Leute kannten ihm zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wer von euch The Chosen gesehen hat und wer da so auf diese Art und Weise sich die Evangelien schon mal angeschaut hat und die Interpretation sich angeguckt hat. Aber so mich motiviert es sich, diese Vorstellung, die Leute haben Jesus kennengelernt, die kannten ihn zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile, und jetzt kommt er nach Jerusalem und der Höhepunkt steht kurz bevor, aber die Leute sind noch nicht ganz, also sie wissen noch nicht, was in einer Woche passieren wird. Ich habe euch heute aber keinen klassischen Palmsonntagstext mitgebracht, sondern einen Text, der, sage ich mal, rückschauend auf das Kreuz schaut. Die Lieder, die im Lobpreis gesungen wurden, hatten auch sich fast alle um das Kreuz gedreht. Und ich habe jetzt also kein Evangelium dabei, sondern aus dem Epheserbrief, eigentlich vielleicht ein eher ungewöhnlicher Palmsonntagstext, Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr die gerne aufschlagen und mit mir zusammenlesen. Ich habe die Übersetzung nach der Neues Leben Bibel dabei. Genau. Lese Epheser 2, 11 bis 14. Vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes, Israel, ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in der Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Jesus Christus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Dieser Text aus dem Epheserbrief thematisiert das Kreuz nur an einer Stelle, dass Christus durch das Blut die Völker zusammengebracht hat. Aber bevor wir da genauer raufschauen, ist es so, ich kenne euch ja nicht persönlich, aber mutmaßlich sind wahrscheinlich fast keine, aber wahrscheinlich gar keine Menschen hier unter uns, die jüdische Wurzeln haben oder die Juden sind. Wahrscheinlich sind hier einige Deutsche, tippe ich mal, von ihrer Nationalität her. Und möglicherweise auch noch eine ganze Reihe andere Nationalitäten, wo ich es euch nicht an der Nasenspitze ansehen kann, was für einen Pass ihr in eurer Tasche tragt. Aber wenn überhaupt, werden Juden hier die Minderheit sein und Deutsche und vielleicht andere europäische Völker die Mehrheit. Und das ist schon ganz interessant, dass wir uns ganz selbstverständlich als Christen bezeichnen, aber dieser Text uns daran erinnert, vergesst nicht, dass ihr keine Juden, dass ihr, die ihr keine Juden, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Das sollen wir nicht vergessen, sagt Paulus. Und das ist erstmal, finde ich, eine gute Erinnerung für mich. Ich habe kein Geburtsrecht. Und es sind ja auch Themen, die in der Bibel, sage ich mal, im ganz großen Umfang immer wieder gestellt werden. Was macht einen Menschen, was macht Gottes Volk aus? Was macht uns innerlich zu Gottes Volk? Und ich habe kein Geburtsrecht daran. Es ist nicht mein Pass und nicht meine Nationalität, die mich zu einem Christen macht. Sondern ich bin's geworden. Ich war es nicht immer. Und ohne euch nahe treten zu wollen, ihr wart es auch nicht immer. Ihr seid es auch geworden. Und in gewisser Weise werden wir es hoffentlich immer wieder neu. Und sagen nicht, ja, ich bin Christ geworden, das war vor vielen Jahrzehnten und seitdem bin ich es halt und jetzt ist ja alles geklärt. Sondern hoffentlich werde ich immer wieder Christ. Und es ist was, was mich in meinem Alltag bewegt und nicht nur irgendwie ein Dokument oder ein Häkchen auf meinem Lebensweg gewesen. Im Text gibt es viele Wörter, die diese Trennung von damals und jetzt thematisieren. In der Neues Leben Bibel steht da etwas von einer Trennung, dass wir getrennt waren von Christus, dass wir ausgeschlossen waren, und dass es eine Mauer der Feindschaft gab. Das sind schon harte Worte, wenn da steht, wir waren ausgeschlossen, wir waren getrennt, wir waren durch eine Mauer getrennt. Das sind ja auch so Worte, die uns dann wieder als Deutsche sehr bewegen, weil wir dann so unsere eigene Geschichte vor Augen haben. Da kennen wir eine Mauer der Trennung. Und ausschließen mag man heutzutage ja gar nichts und gar niemanden mehr. Das ist ja was geworden, was man versucht. Wir wollen möglichst alle willkommen heißen und wollen alle miteinander klarkommen. Und ausschließen darf man gar keinen. Aber jetzt sagt Paulus, ihr wart ausgeschlossen. Ihr wart's. Und wiederum gibt es Worte, die Einheit betonen. Dass wir nahe gekommen sind durch das Blut seines Sohnes, dass der Frieden gebracht hat. Und eigentlich am beeindruckendsten, dass er uns zu einem einzigen Volk gemacht hat. Wenn ich die Welt sehe, dann ist es schon eine ganz schön starke Utopie davon, sich vorzustellen, dass Christus uns zu einem einzigen Volk vereint hat. Das ist ein sehr starkes Wort und eigentlich nichts in unserer Gesellschaft und unserer Welt deutet darauf hin, dass wir das hier auf der Erde jemals in Perfektion erleben werden. Aber das ist das Bild, was die Christen untereinander, die Jesus-Nachfolger, kennzeichnen soll, dass wir wie ein einziges Volk sind. Ganz egal, welchen Pass wir in der Tasche tragen, ganz egal, ob wir lange Christen sind oder kurz, ganz egal, was unsere Geschichte bisher ist. Wir sollen ein einziges Volk sein. Und das hat heute eine große Brisanz und war damals auch so. Der Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, wenn man sich jetzt in Kommentaren und in anderer Literatur, die sich mit der damaligen Zeit nachliest, wie diese beiden Gruppen, Nichtjuden und Juden, in der damaligen Zeit miteinander klarkamen oder nicht klarkamen, dann zeichnet das den größtmöglichen Unterschied zwischen Menschen nach, den man sich nur vorstellen kann. Die größtmögliche Trennung, die es nur irgendwie geben kann. Und Vorurteile und Urteile gegeneinander, die so fest verankert im Herzen waren, wie es nur irgendwie geht. Da waren die Juden auf der einen Seite und die hatten ihre Verheißungen, den alten Bund, die Messias-Hoffnung, wir sind das Volk Gottes. Und das ging halt so weit, dass sie gesagt haben, wenn man nur ein Haus von Nichtjuden betritt, wird man ja schon unrein. Dann darf man nicht mehr in den Tempel, wenn man erst nicht wieder rein geworden ist. Wenn jemand sich gewagt hat, jemand Nichtjüdisches zu heiraten, wurde der als tot erklärt. Also das sind so kleine Beispiele, die Nichtjuden wurden auch als Hunde bezeichnet. So, wo man sagt, so, es ist schon gravierend, dass die Juden von den Nichtjuden kein besonders gutes Bild hatten. Und auf der anderen Seite, andersrum war es nicht besser. Ja, es ist die Römer und Griechen zur damaligen Zeit, die sich als Hochkultur und Weltmächte gesehen haben, die es auf ihrer Seite gesehen haben, dass sie mit voller Recht die ganze Welt beherrschen und sie aufgrund ihrer Kultur und so auch alle Völker unterdrücken dürfen. Und da sind Ermordungen, gezielte Verfolgung kein größeres Problem gewesen. Und dann gibt es erschütternde Berichte, wie Christen verfolgt wurden oder auch Juden verfolgt wurden, noch bevor Christus da war. Das war kein inhaltliches Problem, da hatte keiner ein schlechtes Gewissen bei. Es wurde gesagt, Juden, da geht das. Und Paulus richtet sich hier an beide Gruppen. Er richtet sich an die Juden und die Nichtjuden. Er spricht beide an in einem Text und zeichnet nach, dass die eigentlich eine starke Trennung haben, aber dass diese Trennung, die zwischen ihnen steht, aufgehoben werden kann. Und als Lösung bietet er nicht Gesprächstherapie an oder jeder schildert mal so seine Sicht der Dinge, sondern als Lösung bietet Paulus eine einzige Sache an. Und das ist das Kreuz. Er sagt, nur das Kreuz hat die Möglichkeit, diese Völker zusammenzubringen. Und das ist entgegen der damaligen Logik und entgegen der heutigen Logik. Weil das Kreuz als Geschenk und als Zeichen der Einheit anders funktioniert, als wir uns auch heutzutage Religion vorstellen. Eigentlich verlangen die Religion und auch unsere Zeit, würde ich auf jeden Fall behaupten, dass wir bessere Menschen werden sollen. Wir sollen höflicher, inklusiver, willkommen heißender und so weiter sollen wir alles sein. Wir sollen niemanden ausschließen und wir sollen für Frieden eintreten bei den Demonstrationen, die es gibt. Wir sollen auf jeden Fall gegen Rassismus sein und ich bin auch gegen Rassismus. Und natürlich müssen wir aber auch das Klima schützen. Und natürlich haben wir auch für die Demokratie zu demonstrieren und selbstverständlich auch für bessere Bildung. Und die Liste für die Dinge, für die ich mich einzusetzen habe als guter Bürger, die ist lang. Die ist wirklich lang, wo von mir erwartet wird, dafür sollen wir mal schön alle sein. Und es sind aus meiner Sicht gute Sachen. Ich bin auch dafür. Aber kann ich es schaffen? Kann ich es persönlich schaffen, für all diese guten Dinge zu demonstrieren und mich einzusetzen und voller Power dahinterher zu sein und zu sagen, ja, ich bin mit vollem Herzen Umweltschützer und Antirassist und Bildungsgerechtigkeit und? Also mich überfordert das. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, auf allen Demos gleichzeitig zu sein, obwohl ich die Dinge gut finde. Und ich saß kürzlich mit einem Freund zusammen, der in seiner Beziehung ganz schön Stress hatte und ungute Dinge getan hat. Und dann meinte ich zu ihm, und wie schaust du jetzt da drauf zurück so? Ja, ich will jetzt ein besserer Mensch werden. Und dann meinte ich, okay, und wie ist so dein Plan? Ja, ich werde das jetzt hinter mir lassen und ab jetzt mache ich sowas nicht mehr. Und ich habe ihm dann meine leisen Zweifel schon geäußert und gesagt, naja, ich weiß nicht, also was einmal passiert, kann auch wieder passieren. Und warum sollte es in deiner nächsten Beziehung jetzt automatisch so viel besser laufen? Und es waren wirklich ungute Sachen, die er zu berichten hatte. Aber er war dann davon überzeugt zu sagen, nee, mein Plan ist, ich werde jetzt ein besserer Mensch. Da bin ich etwas pessimistisch geworden mit der Zeit, dass das so möglich ist. Und das ist ja auch das Spektakuläre am christlichen Glauben, dass ich eben kein besserer Mensch werden muss zunächst. Dass diese Reihenfolge, werd ein besserer Mensch und dann mag Gott dich auch mehr und vielleicht mag er dich am Ende sogar sehr, dass die im christlichen Glauben so nicht existiert. Dass wir nicht erst bessere Menschen werden müssen, sondern dass, ich würde sagen, der christliche Glaube der einzige Glaube ist, wo Gott die Gerechtigkeit herstellt und sie uns schenkt. Und diese Logik für ein besseres Leben, werd ein besserer Mensch, mach gute Taten und dann kannst du Hoffnung haben, dass Gott dich mag, dass es andersherum ist bei uns. Dass wir sagen, Gott liebt mich und liebt dich genauso, wie du bist und selbst wenn du gerade ziemlich schlechte Sachen gemacht hast. Und diese Liebe ist keine tatenlose Liebe, sondern es ist eine sehr taterfüllte Liebe, dass Jesus sagt, ich bin bereit zu zeigen, dass mir kein Preis zu hoch ist, zu zeigen, dass ich dich liebe. Und deshalb würde ich sogar für dich sterben. Ich würde für dich sterben. So wichtig bist du mir. Ich würde für dich sterben. Und Jesus sagt es nicht so, sondern er macht es. Und das steht dann im Mittelpunkt unseres Textes, ne, wo vom Blut des Sohnes in Vers 13 geredet ist. Und für uns heutzutage ist es natürlich so mit diesem Sterben und Blut irgendwie doch ein bisschen komplizierter geworden, weil wir das nicht mehr so kennen. Und das nicht unsere Kultur und unser Alltag ist, dass wir irgendwie was mit Blut oder dass irgendwer für irgendwen sterben will, das ist nicht mehr so ganz unsere Welt. Und immer wieder frage ich mich auch dann selbst, was ist eigentlich der Grund, dass das ein Kreuz braucht? Warum muss jemand sterben? Warum muss Jesus sterben? Und vielleicht könnt ihr diese Fragen alle so wie aus dem Schnips beantworten und ihr habt es sofort erstens, zweitens, drittens bei der Hand und ihr braucht diese Erinnerung heute gar nicht, dann könnt ihr euch zurücklehnen und sagen, okay, ich weiß Bescheid, aber vielleicht geht es euch auch wie mir, obwohl ich Pastor bin, dass ich mich manchmal frage, was hat es eigentlich mit diesem Kreuz auf sich? Ich habe eine Frage, eine sehr persönliche Frage an euch. Wer von euch hatte schon mal Schimmel in der Wohnung? Also viele, nicht ganz alle. Und es ist eine sehr unschöne Sache und es liegt garantiert nicht an euch, sondern an dem bösen Gebäude. Aber ihr wisst, dass es nichts bringt, über einen schwarzen Schimmel an der Tapete einfach drüber zu streichen. Das wisst ihr, das bringt nichts. Man hat es probiert, schön einmal drüber gestrichen oder so. Und schon nach kürzester Zeit ist dieser fiese Schimmel wieder da. Der sitzt einfach tiefer und es ist nicht nur die Farbe, die da ist, die man einmal überdecken muss. Der sitzt ganz tief in der Wand dann drin und man muss mindestens die Tapete abmachen und mindestens ein paar fiese Mittelchen draufsprühen, um diesen Schimmel zu töten. Und ich glaube, Schimmel ist so ein Bild, was ich auf jeden Fall persönlich ganz gut verstehen kann, wenn ich es mit Schuld vergleiche. Schuld ist so ähnlich wie Schimmel. Man kann natürlich sagen, ich bin jetzt ein besserer Mensch und ich habe mich jetzt angestrengt, ich habe mir neue Klamotten angezogen und mich neu eingekleidet und jetzt bin ich ein neuer Mensch. Aber da ist etwas in mir, was immer noch diesen Schimmel hat. Und der ist da und der kommt immer wieder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite mal raus. Mal mehr, mal weniger. Aber der ist da, das ist das Problem. Und eine Freundin von mir sagte, die eigentlich, ich würde sagen, nach heutigem Standard ist sie ein guter Mensch. Ja, die macht gute Sachen und ist engagiert, ist freundlich und so weiter. Und sie sagte aber, dass sie sich gar nicht so die Frage stellt, ob sie jetzt sehr schuldig oder nur ein bisschen schuldig ist. Ob sie sehr schlimme Sachen macht, weil sehr schlimme Sachen macht sie nicht. Das, glaube ich, kann man über sie sagen. Und wahrscheinlich bei euch auch. Dass viele von euch gar keine sehr schlimmen Sachen machen. Dass die schlimmsten Vergehen auf gar keinen Fall irgendwas mit irgendwie Gefängnis oder sowas zu tun haben könnten. Wahrscheinlich, ich kenne euch nicht. Aber möglicherweise ist es so. Sondern dass eure schlimmsten Vergehen eher so auf der Beziehungsebene liegen, dass man da so seine Herausforderung hätte. Aber sie sagte dann, sie macht sich nicht Gedanken darüber, ob sie jetzt große Schuld oder kleine Schuld hat, sondern sie merkt einfach, naja, ich mache manchmal Sachen falsch. Und auch meine Beziehungen, obwohl ich mir sehr viel Mühe gebe, sind nicht immer gut. Und manchmal habe ich schlechte Gedanken über meinen Partner. Manchmal mache ich schlechte Sachen. Und da hat sie gesagt, Da ist was Schlechtes in mir. Und das erkennt sie an. Und wie gesagt, ich halte sie eigentlich für einen guten Menschen. Und wahrscheinlich gilt es auch für mich. Für mich gilt es auf jeden Fall. Und wahrscheinlich gilt es auch für dich. Das kannst du beantworten. Dass alle Anstrengungen und alles sich bemühen nicht immer dazu führt, dass man so ein richtig guter Mensch ist. So richtig gut, wo man gar nichts mehr falsch macht. Und wenn jetzt aber Gott derjenige ist, von dem wir in der Bibel lesen, ist er absolut gerecht und sehr heilig und hat mit diesen fiesen Sachen nichts zu tun. Und dann ist da schon irgendwie eine große Kluft zwischen Gott und mir. Mir mit meinen schlechten Sachen, Gott, der gerecht und heilig ist. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass schlechte Sachen irgendwie eine Gerechtigkeit brauchen. Und wir finden es ziemlich gut, wenn fiese Verbrecher ins Gefängnis kommen. Und wenn schlimme Menschen irgendwie überführt werden vor Gericht und dann möglichst harte Strafen kriegen, dann freue ich mich. Wenn wenigstens auf diesem Weg ein Stück weit Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Wenigstens ein bisschen. Und es ist furchtbar, wenn Leute dann auch noch vor Gericht aus irgendwelchen Gründen freigesprochen werden. Dann ärgere ich mich und sage, boah, die Schurken, warum kann man die nicht einfach ins Gefängnis stecken? Wenigstens das müsste doch möglich sein. Und wenn ich etwas kaputt mache, wenn ich hier bei euch im Haus als Gast irgendwas kaputt mache, dann könnt ihr zwar sagen, ja, Jonathan, ist nicht so schlimm, dass du das jetzt hier kaputt gemacht hast und war ja vielleicht auch aus Versehen, aber kaputt ist es trotzdem. Und entweder ihr bezahlt dafür und sagt, wir kümmern uns, dass es wieder in Ordnung gebracht wird, oder ich kümmere mich drum. Aber kaputt ist es. Und irgendwer muss bezahlen. Einer bezahlt am Ende. Wenn es hier in eurem Gemeindehaus ist, dann zahlt ihr oder ich. Und wenn ihr dafür zahlt, sie sagt, bleibt halt kaputt. Bezahlt ihr trotzdem. Einer bezahlt am Ende. Und das gilt. Es gilt bei Sachgegenständen, aber auch in Beziehungen. Wenn ich unsere Beziehung, wenn ich irgendwie, obwohl wir uns jetzt nicht persönlich kennen, euch einen persönlichen Schaden zufüge, dann ist auch ein Schaden da. Und entweder leidet ihr persönlich drunter oder ihr rächt euch an mir und sagt auch irgendwelche furchtbaren Sachen über mich. Und der Schaden ist da. Der ist da. Und das will man eigentlich nicht so gerne hören, dass da irgendwie was kaputt gegangen ist oder kaputt gemacht wurde, aber irgendjemand muss es bezahlen am Ende. Und Gott und Jesus sagen, nicht einfach Schwamm drüber, werd einfach ab heute wirst du ein besserer Mensch und dann wird das schon. Sondern er sagt, weil ich euch liebe, bin ich bereit für dich zu sterben und ich bin bereit, jeden Preis zu bezahlen. So wie wenn ich sage, ich hab dich so gern, ich würde für dich sterben. Du kannst mich anrufen, wann immer du willst. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid, ich bezahle alles. Bis mein Konto leer ist, ich bezahle. Und wenn es nicht reicht, ich gehe für dich ins Gefängnis. Ich bezahle. Ganz egal, was es auch kosten mag. Und falls ich sterben muss, bin ich bereit zu sterben, weil ich dich so liebe. Und das ist schon sehr, sehr, sehr extrem, diese Vorstellung zu haben, dass da der heilige Gott ist, der dich und mich so sieht, der sagt, ich bezahle jede Rechnung von dir, jede. Jede. Da gibt's keine, die mir zu teuer ist. Und das ist das, was wir eigentlich dann zu Ostern erleben werden. Und in einer Woche, wenn dann der Ostergottesdienst kommt und die Auferstehung kommt, dass Jesus nicht nur bezahlt hat und gesagt hat, ich bin bereit zu sterben und ich red's nicht nur dahin, sondern ich mach das. Und ich besieg den Tod sogar. Ich besieg diesen Schimmel. Ich reiß ihn an der Wurzel raus. Ich sprühe da alle Mittelchen raus, dass er wirklich danach weg ist. Und was dann daraus folgt, ist das Beeindruckende, dass in diesem Abschnitt vom Epheserbrief am Ende davon gesprochen wird, dass Paulus richtet sich ja damals an die Juden und an die Nichtjuden, dass er sagt, dann werdet ihr sein wie ein einziges vereintes Volk, wo es keine Mauer der Feindschaft mehr gibt. Weil wenn ich das für jeden von euch mache, dann habt ihr keinen Grund mehr, was gegen den anderen in der Hand zu halten. Und dann kann die Feindschaft, die zwischen euch besteht, tatsächlich aufgelöst werden. Und die Gemeinde, wo ich dazu gehöre, in Kreuzberg und hier eure Gemeinde, hier in Spandau, die Gemeinde, in der soll das gelebt werden. Dass schon mal wir innerhalb dieser klaren Gemeinschaften, innerhalb auch dieser definierbaren Gemeinschaften, wie ein einziges Volk sind, durch Einheit verbunden sind und wo echter Frieden zwischen uns ist. Und das können wir dann immer weiter vergrößern, noch natürlich bis zur weltweiten Gemeinde, aber die ist für mich ein bisschen schwer vorstellbar. Für mich ist so meine Ortsgemeinde, da weiß ich ungefähr, wer dazugehört. Ihr wisst ungefähr, wer hier dazugehört. Und ihr sollt in so einer echten Einheit und einem echten Frieden miteinander leben. Und dieser Frieden, wie gesagt, das ist ein Friede, der daher kommt, dass eure Rechnungen bezahlt sind, dass euer Blick gemeinsam sich auf Christus richtet und dass Versöhnung da ist. Das ist der Schlüssel für gute Beziehungen und der Schlüssel auch für Frieden. Und ich habe meinem Freund damals auch, das ist erst 2 Wochen her, auch gesagt, ich glaube, dass Jesus eigentlich die Antwort ist, ein besserer Mensch zu werden und dass es keine gute Idee ist, jetzt einfach sagen, das liegt jetzt hinter mir und ab jetzt mache ich sowas nicht mehr, sondern dass da Vergebung rein müsste. Ich weiß nicht, was er daraus macht, werden wir sehen, aber ihr, die ihr schon Jesus angenommen habt, für euch ist es so eine Erinnerung zu sagen, ja, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, der zu dem ihr berufen seid. Und möglicherweise gibt es auch hier manchmal Diskussionen um Unwichtigkeiten, kleinere Meinungsverschiedenheiten, die dann auf einmal ganz wichtig sind, aussehen. Weiß ich nicht, vielleicht ja, vielleicht nein. Und dann muss man sich daran erinnern, zu sagen, okay, was ist das Wichtigste? Und wie weit ist es mit unserer Gemeinschaft hergestellt? Sind wir hier ein Volk oder sind wir 25 Völker, die sich innerhalb von einer Gemeinde treffen? Und es ist so ein Traum, dass es eine Gemeinschaft ohne Mauern, ohne Grenzen ist, die funktioniert. Und das ist das Bild, was ihr hier und wir in Kreuzberg versuchen zu erreichen. Und das ist, glaube ich, ein großes Ziel. Und ich wünsche euch dafür wirklich Gottes Segen und auch so ein Hinterfragen zu sagen, streicht nicht über den Schimmel drüber, sondern erinnert euch, was es mit dem Schimmel auf sich hat, aber dass die Lösung nicht ist, sich anzustrengen, sondern sich etwas schenken zu lassen. Und es ist ja am Ende auch eine Verheißung, dass Gott sagt, oder dass Paulus in dem Moment sagt, dass wir zu einem einzigen Volk verbunden werden, dass ihr seid. Das ist nicht nur meine Anstrengung, sondern es ist auch eine Verheißung und ein Versprechen von Gott. Und dafür wünsche ich euch Gottes Segen, jetzt in dieser Karwoche, die bevorsteht, für den Ostergottesdienst, den ihr in einer Woche feiern werdet, dass ihr ja nicht das Wichtige mit dem Unwichtigen verwechselt und mit dieser Gewissheit, dass jede Rechnung bezahlt ist und dass egal, was da ist, dass Jesus sagt, bezahl es. Dass euch das begleitet und euch Mut auch gibt für die Herausforderungen, vor denen ihr zweifellos persönlich und als Gemeinschaft auch immer wieder stehen mögt. Ich möchte in der Hinsicht auch für euch gerne beten am Ende der Predigt, weil ich das euch wünsche, das wünsche ich mir und meiner Gemeinde selbstverständlich auch, aber die sind jetzt ja nicht hier, sondern ihr seid da und deshalb möchte ich gerne für euch beten und wenn ihr euch das so wünscht, dass das ist, dann könnt ihr es im Herzen mitbeten und auch euer Herz dafür aufmachen. Himmlischer Vater, ich danke dir für meine Geschwister, die ich heute hier in Spandau treffen kann und für die Gemeinschaft, die sie bilden und dafür, dass sie dir nachfolgen wollen. Und du kennst unsere Herausforderung, dass wir manchmal schlechte Dinge tun, manchmal kleine und manchmal große. Und hilf uns, dass wir dass wir nicht davon verleitet werden, einfach zu sagen, ja, jetzt schwamm drüber und einmal weiße Farbe und dann ist es schon wieder okay. Jetzt lassen Gras über die schlechten Dinge wachsen, sondern ich danke dafür, dass wir Vergebung bei dir kriegen können und dass du sie uns schenkst, dass du sagst, du musst nicht erst ein besserer Mensch werden. Hört auf, bessere Menschen werden zu wollen, um Gott zu begegnen. Und so bete ich, dass meine Geschwister hier in Spandau, dass sie immer wieder von dieser Wahrheit ergriffen werden, dass sie nicht zuerst bessere Menschen werden müssen, sondern dass du ihnen diesen Frieden ins Herz schenkst, dass du sagst, ich bezahle für dich. Ich bezahle für dich und für euch ganz persönlich. Und dass diese Wahrheit in ihren Herzen so Wurzeln schlagen, dass es dann einen großen Einfluss auch auf ihr Leben und ihre Beziehungen hat. Dass sie in ihren Familien und in ihrer Gemeinde wie ein einziges Volk werden. Wo es keine Trennung mehr gibt, keine Mauern, keine Feindschaft. Jetzt bete ich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.